Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf heute über die Risikofaktoren der RSV-Bronchiolitis reden. Es ist ein riesiges Gebiet mit zigtausenden Studien und Publikationen allein in den letzten Jahren. Das heißt, der heutige Abend kann nur einen kurzen Auszug aus dem Ganzen geben. Anfangen möchte ich, wenn man es nicht halbwegs lesen kann, 2013 ist im Lancet publiziert worden ein großes Review. Und das soll ein bisschen veranschaulichen, was es bei RSV wirklich geht. Ein Viertel aller Infektionen des tiefen Respirationstrakts weltweit bei Kindern ist auf eine Infektion mit RSV-Viren zurückzuführen. Da sprechen wir von über 30 Millionen Kindern pro Jahr mit einer Hospitalisierungsrate von ca. 3,5 Millionen pro Jahr. Wichtig ist, rechts unten zu sehen, mehr als 70% der Kinder haben keine Risikofaktoren. Es sind vorher gesunde Kinder gewesen, keine Frühgeborenen, ganz normale Kinder. Demgegenüber stehen aber auf der roten Seite die Mortalität mit 66.000 bis 199.000, was doch beachtlich ist. Und gibt ganz klare definierte Risikofaktoren. Zum Beispiel eine Arbeit aus Südafrika, die gezeigt hat, dass bei HIV-positiven Kindern aufgrund des Immundefektes die Mortalität 30-fach erhöht ist. Dass Kinder mit niedrigem Geburtsgewicht zum Beispiel im Rahmen von Frühgeburtlichkeit die Mortalität von fast 13-fach erhöht ist. Also das wollen wir heute ganz kurz abarbeiten. Wir werden ganz kurz die Frühgeburtlichkeit überfliegen, chronische Lungenerkrankungen, ein paar Worte zu chronischen Herzerkrankungen, neuromuskuläre Erkrankungen, da ist jetzt ganz ein aktuelles Review zum Down-Syndrom, das möchte ich Ihnen präsentieren. Dann sozioökonomische Faktoren, Geschwistern, Familie, solche Sachen, aber externe Faktoren. Und zum Schluss Umweltfaktoren und da natürlich jetzt gerade tagespolitisch sehr aktuell die Passivrauchbelastung von Kindern und würde Ihnen da gerne unsere eigenen Daten, die wir im Wilhelminenspital erhoben haben, die letzten 2 Jahre präsentieren. Gut, um gleich in Medias Res zu gehen, die Frühgeburtlichkeit, 2 Studien, die Castor-Studie aus Frankreich aus dem Jahr 2013, hat bei 500 Kindern gezeigt, dass Frühgeborene ohne einer bronchopulmonalen Dysplasie, also sonst an und für sich gesunde Kinder, ein 4-faches erhöhtes Risiko haben einer Hospitalisierung aufgrund RSV. Also es geht in dem ganzen Fall immer um Hospitalisierung. RSV heißt einfach einen schweren Verlauf der RSV-Infektion zu haben, der so schwer ist, dass eine Spitalsbehandlung notwendig ist. Weiters 2015 in Holland erschienen die Lollipop-Studie, den Namen habe ich mir nicht ausgesucht, bei fast 2000 Kindern, die gezeigt haben, dass auch hier die Frühgeborenen, auch wenn sie sonst gesund waren, ein signifikant höheres Risiko an Hospitalisierung gehabt haben. Warum? Gibt es viele Arbeiten dazu, die klar gezeigt haben, dass das aufgrund anatomischer Faktoren sind. Frühgeborene, wenn sie jung sind, haben kleinere Lungenvolumina, also eine 30. Woche circa ein Lungenvolumen von einem Drittel von einem Reifgeborenen. Kleinere Lungenvolumen haben natürlich auch eine kleinere Lungenoberfläche, die für den Gasaustausch zur Verfügung steht. Generell ist auch der Durchmesser der Bronchien und der Atemwege kleiner, was gerade bei der RSV-Bronchiolitis den Schleim, den Zelldetritus, das Fibrin viel früher zu einer Obstruktion gehört. Wir haben ein unreifes Immunsystem, was mit der viralen Belastung nicht so gut fertig wird. Es kommt zwar zu einem Transfer von maternalen Antikörpern, aber das ist nicht komplett. Das ist eine spanische Arbeit, die ich Ihnen kurz zeigen möchte, die verglichen hat die einzelnen Gestationswochen von reif zu weiter unreif und hier die Hospitalisierungsrate. Und wir sehen, dass in der 36. bis 37. Woche 22, in der bis zur 32. Woche 28 ungefähr ähnlich Prozent ist und dann aber unter der 33. Woche es zum großen Sprung kommt. Da, wo die Unreife des Immunsystems, da, wo die wirklich Kleinen, das niedrige Geburtsgewicht zum Tragen kommt, hier die Hospitalisierungsrate dann exponentiell ansteigt. Das ist eine italienische Arbeit, die sich angeschaut hat, Kinder, die aufgrund einer respiratorischen Symptomatik in einem Spital vorstellig zu werden, immer links die Hospitalisierten, rechts die Nicht-Hospitalisierten, eingeteilt nach den einzelnen Gestationswochen. Und wir sehen, dass umso jünger sie sind, sie generell aufgrund, also nicht nur RSV, stationär aufgenommen werden müssen oder stationär behandelt werden müssen und dass die Rate an RSV-positiven Kindern in diesen Gruppen auch erhöht ist. Das, was interessant ist, ist, finde ich, auch die Gruppe der über 12 Monate alten Kinder, dass auch hier aufgrund der respiratorischen Infekt vorliegt, in den ehemaligen Frühgeborenen eine viel höhere Rate an Hospitalisierungen vorliegt. hier links zu sehen, und ab der 29. Woche das doch großteils auch ambulant erfolgen kann. Gut, ein paar Worte zu chronischen Lungenerkrankungen. Wenn wir gerade von der Frühgeburt kommen, die bronchopulmonale Dysplasie ist sicherlich ein Hauptfaktor, aber es gibt auch noch daneben andere Faktoren. Es gibt die zystische Fibrose, die bei einem Einjährigen durchaus schon zu respiratorischen Problemen führen kann. Es gibt die seltene, aber doch PCD, die aufgrund der Zyliendysfunktion den Schleim nicht abtransportieren kann und dadurch einen deutlichen schweren Verlauf der RSV-Bronchiolitis darstellt und deswegen als Risikofaktor gelten kann. Aber sicherlich der Hauptsache auf der Lunge ist, nach Frühgeburtlichkeit ist die bronchopulmonale Dysplasie. Gar nicht in den Detail gehen, das ist ein Video aus 2016, die sich angeschaut haben, was in den letzten 10 Jahren auf den Markt gekommen ist, um auch gar nicht zu schauen, es gibt unterschiedliche Gruppen, die sich unterschiedliche Altersgruppen, Risikofaktoren etc. angeschaut haben. Es ist einfach nur, die Odds Ratio ist bei allen deutlich positiv. Bis zum Beispiel Finnland mit bis zu 6,3. Haben sich aber auch nicht nur europäische Länder angeschaut, sondern auch eine US-Studie, war nicht mehr ganz aktuell, dem Odds Ratio von 3,7. Das heißt, die bronchopulmonale Dysplasie aufgrund der funktionellen Einschränkung der Lunge stellt einen deutlichen Risikofaktor für die RSV-Bronchiolitis dar. Chronische Herzerkrankungen ist ein spannendes Thema, hemodynamisch relevante Rizien und nicht relevante Rizien. Die PONI-Studie, 2016 publiziert, ist eine sehr große Multicenter-Studie aus 23 Ländern, die gezeigt haben, dass ein auch nicht hemodynamisch wirksamer ein Vizium ein Odds Ratio von 4,09 hat für eine Hospitalisierung, also für einen schweren Verlauf. Bei einem hemodynamisch wirksamen Vizium lässt sich das leicht erklären durch den Flussumkehr und durch die höhere Durchfluss durch die Lunge, durch die Pulmonalhypertension, das Risiko. Bei den nicht hemodynamisch wirksamen ist das deutlich schwer. Man weiß es auch noch nicht so ganz genau, warum, aber es zeigt sich auch hier ganz klar ein höheres Risiko. 2012, von den Schweden publiziert, dass Kinder mit einer Kardiomyopathie als Folge eines Herzvizium ein deutlich höheres Risiko haben, eine schwere RSV-Infektion zu bekommen. Und dass die mit einem hemodynamisch signifikanten Vizium auch ein viel höheres Risiko im Rahmen der RSV-Bronchiolitis zu einer kardialen Dekompensation zu kommen. Das heißt, hier die stationäre Aufnahme doch durchaus zu empfehlen. Die Grazer Kollegen vom Resch und Kollegen haben 2016 publiziert, dass die Hospitalisierungsrate deutlich erhöht war bei Kindern mit Herzfehlern, haben aber ganz klar gezeigt, dass zwischen den hemodynamisch relevanten und nicht relevanten eigentlich kein Unterschied bestanden hat. Das haben auch 2016 Granholm et al. Gezeigt, das ist eine schwedische Arbeitsgruppe, die das Gleiche gezeigt. Gut, neuromuskuläre Erkrankungen, was haben wir da? Bei neuromuskulären Erkrankungen geht es hauptsächlich um Muskelschwäche. Das heißt, wir reden hier vom Floppy Infant-Syndrom, von Muskelschwäche, die Schwierigkeiten haben zum Schlucken, mit Aspirationsgefahr, die noch nicht gut husten können, den Schleim nicht gut mobilisieren können, nicht gut hinausbekommen. Und da gibt es ganz aktuell, jetzt im Dezember 2017, von Engländern publiziert, beim Down-Syndrom, dass Kinder unter 2 Jahren mit Down-Syndrom ein 6,8-fach erhöhtes Risiko haben, einen schweren Verlauf einer RSV-Bronchiolitis zu haben. Warum? Ist natürlich klar, wir haben Down-Syndrom-Kinder haben Herzfehler, haben Lungenprobleme, haben aber auch immunologische Probleme. Man weiß, dass bei Down-Syndrom-Kindern der Thymus nicht so rasch wächst und dass sie auch niedrige B- und T-Zellniveaus haben. Gut, das waren jetzt ungefähr mal die Drüberfliegen in einem Eiltempo über die internen Faktoren. Ganz interessant sind natürlich die externen Faktoren, weil die beeinflussbarer sind. Und da es, oder beeinflussbarer sind, gibt es hier mal die großen RSV-Studien der letzten Jahre. Das ist die FLIP-Studie und die FLIP-2-Studie aus Spanien. Die Picknick-Studie kommt aus einer kanadischen Population. Die RISC-Studie aus Norden Europas und die PONI-Studie eben die 23 Länder umfasst. Und da geht es als ersten Faktor, wann bekomme ich die RSV, also wann bekommt das Kind die RSV-Infektion? Wie alt ist es bei Erstinfektion? Und da ist ganz klar gezeigt worden, dass wenn man vor der RSV-Saison oder kurz vor der RSV auf die Welt kommt, also möglichst also sehr klein in die RSV-Saison hineingeht, dass das einen deutlichen Risikofaktor darstellt. Sie haben alle unterschiedliche Sachen genommen, angefangen von kleiner als 10 Wochen alt, Geburt von November bis Jänner, Geburt von August bis Dezember und weniger als 3 Monate. Aber es konnten alle zeigen, sie haben alle ein positives Odds-Ratio, dass das einen massiven Risikofaktor darstellt. Ein heiß umkämpftes Thema, wie schaut es mit der Atopie in der Familie aus? Gibt es ganz unterschiedliche Daten dazu. Prinzipiell angefangen hat die Flip-Studie zuerst einmal, die gesagt hat, aha, wir haben eine familiäre History of Wheezing, das stellt einen Risikofaktor dar. Dann ist die Picknick-Studie gekommen aus Kanada, die gezeigt hat, dass die Atopie und Allergien in der Familie keinen Risikofaktor darstellen. Dann ist die Risk-Studie gekommen, die gesagt hat, allgemein können wir das nicht sagen, es geht nur um die mütterliche. Wenn die Mutter eine Atopie hat, dann ist jetzt ein Risikofaktor da. Dann ist gekommen die Pony-Studie, die sagt hat, nein, das können Sie nicht bestätigen, es geht nur darum, wenn der Vater eine Atopie hat, die Mutter aber nicht. Also das ist nicht klar, was da zuerst war, ob was zuerst, ob das überhaupt zusammenhängt. Ganz wichtig, und das weiß man, sind die sogenannten Sibling-Faktoren. Was sind Sibling-Faktoren? Das ist, wie viele Geschwister die haben, Anzahl an Geschwister, das Alter an Geschwistern. Es ist so, dass bis zum zweiten Lebensjahr an und für sich fast alle Kinder einmal eine RSV-Infektion durchgemacht haben. Ältere Kinder haben bei einer RSV-Infektion ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen, aber keine schweren Symptome. Das heißt, wenn das Baby ein Geschwisterkind hat, zum Beispiel im schulfähigen Alter, das auch eine Schule besucht, womit das Infektionsrisiko des Geschwisterkindes wiederum steigt, ist das ein deutlicher Risikofaktor. Genauso, vor allem aus Frankreich. In Frankreich haben wir nicht so tolle Karenzmodelle wie in Österreich, gehen die Frauen sehr viel früher arbeiten, das heißt auch Kinder unter einem Jahr gehen in so Krabbelstuhlen, Tagesmütter und solche Sachen, kommen dort auch mit anderen Kindern, die vielleicht wieder Geschwisterkinder haben, in Kontakt. Das stellt auch einen erheblichen Risikofaktor dar. Das ist eine ältere Studie, aber ich finde die ganz spannend. Das ist die Tuscan-Gohort-Studie aus dem Jahr 99, die gezeigt haben, wenn zwei Kinder sich ein Zimmer teilen, stellt das einen deutlichen Risikofaktor dar. Wenn jetzt dieses dazu noch kommt, dass die Mutter ein niedriges Bildungsniveau hat, steigt das weiter an. Und wenn die Mutter das Kind auch noch kurz gestillt hat, steigt das Risiko noch weiter an. Warum? Weil das auf einen niedrigen sozioökonomischen Status schließen lässt. Niedriger sozioökonomischer Status heißt natürlich auch eine kleinere Wohnung, beengtere Wohnverhältnisse, mehr Kinder, dadurch auch mehr Sibling-Faktoren, die wieder zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen. Das ist von einer dänischen Gruppe, jetzt 2016 publiziert worden, die haben sich in einer Kohortenstudie 421.000 Kinder angeschaut, also durchaus repräsentativ, und die haben gezeigt, dass einmal das Alter der Mutter einen Risikofaktor darstellt. Das heißt, umso jünger die Mutter ist, auf alle Frühgeborenen oder auch Reifenkinder, stellt das ein positives Risiko dar. Umso älter die Mutter wird, umso niedriger wird das. Genauso, wenn die Mutter allein lebt, also geschieden ist, wenn die Mutter raucht, und wenn drei oder mehr Geschwister da sind, zwei oder mehr Geschwister da sind. Das sind alle Sachen, die eben auf einen niedrigen sozioökonomischen Status zurückzuführen sind. Und auch die Autoren dieser Studie haben gesagt, dass hier das Rauchen in der Familie aufgrund des niedrigen sozioökonomischen Status eine wichtige Rolle spielt. Da kommen wir schon zum Schluss oder zum letzten Teil. Wie schaut das aus mit der Passivrauchbelastung? Es gibt... Das ist das Unverständliche an der Diskussion, die zurzeit geführt hat, dass wir das Rauchen wieder erlauben sollten. Eine schiere Anzahl an Studien, die sehr gut gezeigt haben, dass die Passivrauchbelastung durch die Eltern, durch Angehörige einen immensen Schaden bei den Kindern anrichten. Jung et al. Hat zum Beispiel bei über 20.000 Kindern publiziert, dass eine Passivrauchbelastung, eine rein anamnestische Passivrauchbelastung, schon zu einer deutlich häufigeren respiratorischen Infektionshäufigkeit führen. Carbonell Estrani hat publiziert, auch bei RSV, dass wenn zu Hause geraucht wird, der Schweregrad und damit auch die Hospitalisierungsrate für RSV deutlich erhöht ist. In der Mitte noch, Bradley et al. Hat gezeigt, dass bei Kindern, also nicht signifikant, aber doch ein klarer Hinweis, dass Kinder, die eine amnestische Rauchbelastung haben, und eine RSV-Infektion eine niedrigere Sättigung bei Aufnahme haben. Das war jetzt einmal der erste objektiv gemessene Parameter. Bis dato sind diese Hospitalisierungsraten, muss man schon noch mit ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das natürlich sehr vom Land abhängt, von der Finanzierung abhängt, auch von der Krankenhauspolicy abhängt. Also wir in Wien und bei uns im Wilhelminenspital haben wir natürlich das Glück, sehr großzügig die Kinder aufnehmen zu können, auch noch den Kindern, denen es noch relativ gut geht. In Amerika schaut das ganz anders aus. Also in Amerika wird ein Kind mit 92, 91 Sättigung ohne Probleme nach Hause geschickt, weil es auch gar nicht sonst finanzierbar wäre. Die Pony-Studie hat sich das auch angeschaut und die auch anamnestisch. Gibt es Raucher in der Familie, haben auch eine Odds-Ratio von 3,18 festgestellt. Gut, ich möchte kurz zusammenfassen. Wir sind kurz drüber geflogen über die Frühgeburtlichkeit, vor allem anatomische, funktionelle und immunologische Faktoren. Wir haben chronische Lungenerkrankungen, vor allem die BPD, die bronchopulmonale Dysplasie. Wir haben kurz über Herzfehler gesprochen, hier die hemodynamisch relevanten und auch die nicht relevanten, die ein Risiko darstellen. Wir haben gesprochen über die neuromuskulären Erkrankungen, Muskelschwäche vor allem, nicht gut husten können, Aspiration, das Down-Syndrom, was deutlich ein hohes Risiko hat. Wir haben über Sibling-Faktoren gesprochen mit den Geschwistern in der Familie. Also das ist auch wichtig, dass man hier anamnestisch fragt, gibt es Geschwister in der Familie? Wir haben gesprochen, wann die Kinder sich anstecken, wie alt sie dabei sind. Und natürlich als Umweltfaktoren die Passivrauchbelastung, das der einzig wirklich beeinflussbare Faktor ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.